Hey, ich bin Janine Narock. Herzlich willkommen bei Lost in Approbation, dem Service-Podcast für interessierte Neuapprobierte. Du bist approbiert und weißt nicht, was nun? Na, dann bist du hier genau richtig. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, den Till Langhammer, meinen Kollegen in der Praxis und langjährigen Ausbildungskollegen und Intervisionspartner und Partner in Crime. Hi Till.
Ja, hallo Janine, danke für die Einladung. Ist auch mein erster Podcast heute.
Oh, und wir haben uns heute mal den Luxus gegönnt, uns in ein Studio zu setzen. Ich bin ganz gespannt, ob man das am Ende hört und ihr heute eine richtig gute Audioqualität habt. Ja, schön, dass du hier bist. Ich möchte heute mit dir über unser Jobsharing, beziehungsweise momentan ja noch anderes Arrangement, aber darauf kommen wir gleich, und unsere Praxisgemeinschaft sprechen und vielleicht Leuten Angst nehmen davor, eine Praxisgründung zu wagen und sich zusammenzutun vor allem.
Ja, ich finde das ein super Thema. Wir haben das ja gerade alles hinter uns. Mit Frust und Stress, aber auch mit Freude und freue mich natürlich, wenn wir Leute motivieren können, das auch zu tun.
Ja, genau, Motivation, ey, da haben wir gerade drüber gesprochen und das ist einfach so eine schöne Motivationsspritze. Ich möchte das gleich mal vorwegnehmen, aber wir kommen auch gleich darauf, wie wir das machen. Till, wir haben gerade überschlagen zusammen, wie viele PatientInnen wir mit unserem halben Versorgungsauftrag gerade behandeln.
Genau, dazu muss man natürlich sagen, dass ich fast nur noch Gruppen anbiete. Dadurch wird natürlich die Zahl deutlich höher. Und ich bin jetzt mit meinen restlichen EinzelpatientInnen auf insgesamt ungefähr 33 Patienten auf meiner Seite gekommen.
Ja, und ich bin bei so ungefähr 25. Also wir haben echt zusammen fast 60 PatientInnen momentan in Behandlung bei einem halben Kassensitz. Also ja. Ja, schon mal die erste Mega-Motivations der Motivationsbooster. Also ihr könnt richtig was reißen, wenn ihr euch zusammentut. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Heute bin ich sozusagen beides, Host und Interviewpartnerin. Und ich leg mal ganz kurz los und erzähle, wie wir zu diesem Kassensitz gekommen sind. Und dann starte ich das Interview mit dir, Till. Also es ging so los, dass eigentlich diese Idee für den Podcast lustigerweise zuerst da war. Und ich noch drüber nachgedacht habe, was möchte ich jetzt eigentlich nach meiner Anstellung so machen? Möchte ich einen Kassensitz kaufen, eine Privatpraxis aufbauen? Versuche ich es über Kostenerstattung, Sonderzulassung und so weiter? Ich habe alle Themen, so wie ihr vielleicht auch, irgendwie so ein bisschen schon im Blick gehabt. Aber ich war noch gar nicht so weit in meiner Entscheidungsfindung. Da habe ich plötzlich gehört, oh, hier wird aus einem medizinischen Versorgungszentrum, so einem MVZ, ein heftiger Versorgungsauftrag, heftiger Kassensitz verkauft und die kaufende Person ist irgendwie kurzfristig abgesprungen und jetzt muss man ganz schnell sein. Und dann war ich ganz schnell und habe quasi in einem echt ultraschnellen Nachbesetzungsverfahren diesen halben Kassensitz gekauft. Und das waren echt, ich glaube, insgesamt hat der ganze Prozess 4 Monate gedauert und das ist echt krass.
Ja, davon profitieren wir jetzt aber wirklich beide sehr, wie wir gleich auch noch hören werden.
Ja, also ich habe dann, also 4 Monate, also ich muss dazu sagen, MVZ, da läuft das Nachbesetzungsverfahren auch echt nochmal ganz anders als bei einem normalen Kassensitz. Deswegen ging das so schnell. Das kann ich aber in Anführungszeichen nur empfehlen. Also wenn ihr das Glück habt und das machen könnt, dann macht das auf jeden Fall. Es war nur auch überfordernd. Und so, ich wollte nur so ein paar Learnings hier zusammenfassen, weil das auch eine eigene Folge wäre, aber also diese ganze Formalia quasi des Kassensitzkaufes, das kann man so ein bisschen mit einem Hauskauf vergleichen von den Formalitäten. Und meine Learnings daraus waren wirklich ein Schritt nach dem anderen. Es ist auf jeden Fall machbar, auch wenn es am Anfang total überfordernd aussieht. Finanziell gibt es eine schwierige Phase in den ersten Monaten bis zur ersten Quartalsauszahlung, weil man am Anfang keine Abschläge bekommen kann. Die sind nämlich erst möglich, wenn man bewilligte Therapien durchführt. Und da hat man vielleicht schon viel Arbeit, aber noch keine Kohle. Deswegen diese ersten 4 Monate überlegen, wie ihr die finanzieren könnt. Und dann will ich euch auf jeden Fall noch mitnehmen, also die allermeisten Leute nehmen ja einen Kredit auf, um so einen Kassensitz abzuzahlen. Und ich würde echt nächstes Mal kein tilgungsfreies Anlaufjahr nehmen, weil da verdient wirklich nur die Bank dran. Da zahlt ihr einfach Zinsen, aber tilgt noch überhaupt nicht euren Kredit. Und lieber auch eine höhere Abzahlungssumme würde ich, glaube ich, nächstes Mal nehmen, weil man kriegt das echt gestemmt und die Zinsen sind echt viel. Also wenn ihr euch mit Zinsrechnungen so wenig auskennt, wie ich das getan habe, da gibt es echt tolle Zinsrechner im Internet und dann könnt ihr euch mal ausrechnen, wie viel an Zinsen ihr bezahlt, wenn ihr so einen 10-jährigen Kredit oder so nehmt. Also genau, das ist auf jeden Fall mein Tipp. Und ganz, ganz wichtiger Tipp, erkundigt euch nach den Voraussetzungen, die es gibt, um einen Kassensitz steuerlich abzusetzen, weil unter Umständen kann man das hinbekommen und in meinem Fall hat das geklappt. Und das hängt aber davon ab, ob ihr Güter aus der Praxis mitnimmt und vor allem auch, ob ihr die PatientInnen mitnehmt. Das heißt, wenn ihr die PatientInnen mitnehmen dürft und auch die ganzen Akten und so weiter, dann dokumentiert das alles gut, lasst euch das bestätigen und dann könnt ihr das nämlich absetzen und es macht schon einen großen Unterschied. Also genau. Und zu allerletzt vielleicht noch, wenn ihr Unsicherheiten habt wegen des Kaufvertrags, es lohnt sich, den prüfen zu lassen. Das hängt aber mit dem Wert des Kassensitzes zusammen, wie hoch das Honorar der Fachanwälte dann ist. Und es kann schon ein paar hundert Euro kosten. Okay, genau, dann gebe ich dazu jetzt nur noch den Hinweis, es gibt einen Niederlassungsfahrplan vom DGVT-Berufsverband, der ist sehr hilfreich. Und es gibt von Kammern auch so Broschüren zur Niederlassung, unter anderem zum Beispiel die LPK-Broschüre zur Niederlassung von der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz. Die hat mir sehr geholfen damals und da setze ich euch die Links in die Shownotes. Und jetzt wird es endlich interaktiv, Till. Jetzt bist du gefragt. Also ich war ja da hochschwanger mit meinem Kassensitz. Und dann auch in der Babyzeit. Und ja, da hatten wir dann die Idee, uns zusammenzutun. Warum hast du dich denn dafür entschieden, noch auf so einem halben Versorgungsauftrag mitzumachen?
Ja, also ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre approbiert und habe während der Ausbildung und auch jetzt weiterhin eine Stelle besetzt an der Uni. Das ist auch noch mein beruflicher Fokus. Da mache ich Wissenschaft und Lehre ganz klassisch. Und nach der Approbation hatte ich eigentlich die ganze Zeit die Idee, dass ich das, wie man so gerne sagt, Scientist-Practitioner-Modell in die Realität umsetzen möchte. Das heißt, ich wollte gern auch klinisch arbeiten. Jetzt kann man das an der Uni natürlich auch oft machen in den Ambulanzen der Unis. Das wäre auch irgendwie möglich gewesen. Hat sich für mich aber für meinen Arbeitsalltag als nicht attraktiv ergeben. Und so war die Idee, okay, ich gehe auf 75% oder so runter in der Uni und versuche in eigener Praxis oder in irgendeiner Form ambulant PatientInnen zu sehen. Und ich hatte auch schon die Idee, aus verschiedenen Gründen Gruppen zu machen. Ich forsche unter anderem zu dem Phänomen des Non-Response. Also ich schätze mich damit auseinander, warum viele PatientInnen nicht von Psychotherapie ausreichend profitieren. Und über diesen Weg bin ich auch neben eigenem Interesse auch an Gruppen gekommen, war dann noch in der Gruppenweiterbildung und habe dann mit der Zeit die Idee entwickelt, zu gucken, wo komme ich unter mit ein paar wenigen Gruppen pro Woche in einer Praxis. Das war meine Voraussetzung, genau.
Ja, und da haben wir echt wie Topf auf Deckelchen zusammengefunden. Auf jeden Fall war ich einfach alleine mit dem Kassensitz da und habe gemerkt, ich kann den Versorgungsauftrag gar nicht optimal erfüllen. Also ich wollte einfach nicht den ganzen Tag arbeiten mit einem kleinen Kind. Ich habe mich so gefreut, endlich ein Kind zu haben. Das möchte ich auch genießen. Und da lag die Idee nahe, nur halbtags zu arbeiten. Und gleichzeitig aber alle Kanäle waren immer voller PatientInnen-Anfragen. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie wir zusammenarbeiten können. Und unsere erste Idee war ja das Jobsharing. Vielleicht magst du mal erzählen, warum wir momentan noch nicht im Jobsharing arbeiten.
Also das war meiner Erinnerung nach erstmal so, dass wir erstmal nicht so richtig durchgeblickt haben. Mhm. Wir hatten zum Glück beide die Idee, dass wir das mehr oder weniger partnerschaftlich machen, neben dem du natürlich den Kassensitz besitzt und ich da auch von profitiere, aber so im Alltag das partnerschaftlich zu machen und haben dann rausgefunden, okay, im Jobsharing kann man eben diese Berufsausübungsgemeinschaft machen. Dafür gab es dann aber Hürden. Wir haben dann uns beraten lassen von der KV. Es hat sich aber rausgestellt, dass wir eben, ich hoffe, jetzt erinnere ich es richtig, in dem Moment, wo wir einen Jobsharing gründen, stichtagsmäßig ein Jahr zurückgeguckt wird, wie viel die Besitzerin oder der Besitzer des Kassensitzes gearbeitet haben. Und da werden dann 3% draufgerechnet. Und das ist das Maximum, was wir zusammen arbeiten dürfen. Und jetzt hattest du eben vorher quasi fast gar nicht gearbeitet, weil du im Mutterschutz gewesen bist und Elternzeit. Und dann hat uns die KV zum Glück noch erklärt und empfehlen können, dass wir deswegen erstmal das so machen, dass ich für dich eine Sicherstellungsassistenz, heißt es glaube ich offiziell, eingehe, sodass du einfach weiter den Kassensitz betreibst und ich für dich mitbehandeln kann, aber bei der KV in der Abrechnung noch gar nicht auftauche, um ein Jahr lang, so ja, ich sage jetzt mal, so viel es geht zu arbeiten. Das hört sich bitter an, aber darum geht es ja, dass wir eben, sobald wir dann doch in Stop-Sharing gehen, die letzten 4 Quartale, in denen wir jetzt noch sind, dann recht viel gearbeitet haben, um die Grenze nach oben zu setzen. Und das ziehen wir jetzt gerade ganz gut durch, dass viele arbeiten.
Genau, ja, vielleicht, ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht, ob wir so viel Vorwissen voraussetzen dürfen. Vielleicht schon, aber für die, die sich jetzt langweilen, schaltet kurz ab, macht euch einen Tee. Aber es ist so, dass man ja bei einem Kassensitz ein Minimum und ein Maximum an Stunden und Punkten hat, die man arbeiten darf. Bei einem halben Kassensitz ist es eben gedeckelt, ich glaube, auf 32 Stunden, oder?
Ja, ich hab mich da ja relativ genau mit auseinandergesetzt, da ich Gruppen mache. Es gibt pro Behandlungseinheit eine echte Zeiteinheit. Das ist bei einer Einzelsitzung 50 Minuten, bei einer Gruppensitzung 100 Minuten. Es gibt immer noch sogenannte Prüfminuten. Das kennt auch nicht jeder. Die kann man nachgucken im Anhang des EBMs. Das sind zum Beispiel bei einer Einzeltherapie sind es 70 Minuten. Und bei einer Gruppentherapie kommt es wieder darauf an, wie viele PatientInnen anwesend sind. Das sind überschlagen bei 6 bis 7 Teilnehmern ungefähr 135 Minuten Prüfzeit, wohingegen ich ja 100 Minuten arbeite. Das variiert je nach Anzahl ein bisschen. Das ist deswegen relevant, weil diese Obergrenze eben an diesen Prüfminuten gerechnet wird. Und so kommt man, ich habe es letztens nochmal ausgerechnet, wenn man nur Einzeltherapien macht, auf etwas über 30 Sitzungen pro Woche. Das ist aber recht konservativ gerechnet, weil man nämlich Quartalsobergrenzen hat und da dann nicht Urlaub eingerechnet ist. Das heißt, man kann eigentlich mehr machen, wenn man Urlaub macht und nicht jede
und Mike krank ist.
Genau, das kommt auch noch dazu. Das kann man also schlecht pauschal sagen, aber es sind relativ sicher in jeder Konstellation mindestens 30 Einzelsitzungen, wenn man nur Einzelsitzungen macht.
Genau, für einen halben Kassensitz. Und genau, und also das ist sozusagen die Obergrenze. Die Untergrenze liegt, glaube ich, bei ungefähr plus minus 13 PatientInnen, wenn ich nicht ganz falsch liege, wenn man Einzelsitzungen nur macht und wieder in Patientenbehandlungen denkt. Und genau, und wir wollten eben, dass unsere Punkteobergrenze für die gemeinsame Arbeit natürlich möglichst hoch liegt, weil ich werde ja auch nicht immer so viel zu Hause sein wollen und Till möchte ja vielleicht auch sogar noch mehr Gruppen anbieten, jetzt nicht mehr wahrscheinlich, jetzt hast du ja schon echt Maximum an Kappa erreicht, aber wir wollen halt die Möglichkeit haben, viel zu arbeiten, viele PatientInnen zu sehen und deswegen haben wir gesagt, okay, Punkteobergrenze nach oben. Und was ich auch noch interessant fand, weil eben mein Kassensitz noch so frisch aus dem MVZ rausgelöst war, ich dann schwanger war, dann ruhte er ein bisschen, wäre bei mir der Fachgruppendurchschnitt, glaube ich, herangezogen worden, weil ich halt nicht 4 Quartale hatte, die nach hinten geguckt werden konnte. Und auch das wäre aber niedriger gewesen als das, was wir jetzt gerade produzieren. Und das,
mit Sicherheit, ja.
Und ich finde es auch echt gut, auch nochmal, dass du darauf hingewiesen hast, dass man ja Ausfälle und Krankheit und Urlaub und sowas auch einrechnen sollte. Also wenn man wirklich so das Maximum aus dem Kassensitz rausholen möchte, egal jetzt ob zusammen oder allein, dann sollte man immer auch mal einrechnen, dass es eben nicht jede Woche, dass nicht jede Woche alle kommen, dass immer wieder Leute krank sind, man selbst krank ist und dass es eben Urlaube gibt und dann kann man auch ein bisschen drüber gehen.
Genau, nur noch eine kurze Zusatzinfo, das ist im Detail vielleicht nicht so relevant, aber dass man es gehört hat, also weil wir jetzt von Obergrenze gesprochen haben, manchmal von Therapieeinheiten, manchmal von Prüfminuten. Angegeben sind eben, ist ein Maximum an Prüfminuten pro Quartal. Ich sage jetzt mal die Zahl, das sind 23.400 im Quartal an Minuten. Nur, dass man das mal gehört hat, das kann man dann sich auch im Internet überall nachgucken, um das für sich dann in der eigenen Konstellation auszurechnen. Weil das ja wie bei uns zum Beispiel kompliziert sein kann, wenn man viele Gruppen und einzelne Mischmasch hat.
Das stimmt, ja. Okay, und dann haben wir uns ja für die Freiberufler-Variante entschieden. Und da würde ich auch total gerne ein bisschen was zu sagen, weil das ja auch spannend ist. Also wenn ihr euch für so eine Sicherstellungsassistenz-Konstellation entscheidet, dann gibt es ja zwei Wege. Es gibt so eine Art Honorarvertragsoption, dass die Person als Freiberufler mit einem gemeinsam arbeitet. Oder es gibt die Anstellungsvariante und wir haben uns eben für die Freiberufler-Variante entschieden, weil wir es eben so auf Augenhöhe haben wollten. Ne? Also ich glaube, das ist einer der Gründe und weil es auch wirklich so ist, Till hat nur eigene neue PatientInnen aufgenommen, der hat niemanden von mir übernommen. Es ist eben ganz wichtig, dass man die ganzen Voraussetzungen dafür auch erfüllt, dass man als Freiberufler arbeiten kann, weil man wirklich Probleme bekommt, wenn man doch weisungsgebunden ist, wenn jetzt Till Arbeitszeiten hätte, die ich zum Beispiel festlege oder wenn ich PatientInnen dir zuschieben würde oder sowas, sondern es muss wirklich dann auch eine freiberufliche Tätigkeit sein. Und ich würde voll gerne mal unsere HörerInnen so ein bisschen mitnehmen, was das finanziell bedeutet. Vielleicht, Till, magst du mal. Du hast ja auch sehr führend eigentlich so Vorschläge gemacht, wie wir es uns aufteilen können. Vielleicht magst du mal da ein bisschen erzählen, was du für Einnahmen hast und wie du auf die Ei-Aufteilung gekommen bist.
Genau, also am Anfang war uns das ja beiden eher unklar. Mein Erleben war, dass es für dich eher emotional anspruchsvoll ist, von mir Geld zu nehmen. Auf der anderen Seite, dir gerne natürlich dafür Geld geben wollte, dass ich deinen Kassensitz mitnutzen kann und davon auch sehr profitiere. Und dann haben wir uns da so angenähert. Ich hatte KollegInnen gefragt, ich hatte da ein Beispiel gefunden, die hatte erzählt, dass sie so ein Modell, so ein Mischmodell hatten, dass sie eigentlich auch Honorarvertrag hatte, aber das so ein bisschen eher abgerechnet wäre wie eine Anstellung. Die hatte dann 75% von dem, was sie erwirtschaftet hat, überwiesen bekommen, wobei bei den 25% alles drin war. Alle Kosten, Miete, Organisation, die Mitnutzung und so weiter. Und dann habe ich so ein paar Modelle mir angeguckt und wir haben uns das immer wieder überschlagen, habe mit dir gesprochen. Ich fand für mich attraktiv, einen Pauschalbetrag auszumachen. Und da habe ich dann angefangen zu überlegen, wie viel werde ich vielleicht verdienen oder was ist mein Ziel, plus, was werde ich an Kosten haben, weil ich ja meine Miete selber zahle und Kosten übernehme und so weiter. Und habe dann so eine Annäherung daran mir überlegt. Und da ist dann dazu gekommen, dass ich auf den Betrag von 10.000 Euro im Jahr gekommen bin, den ich an Janine überweise. Das hört sich jetzt wahrscheinlich erstmal relativ viel an. Dazu muss man aber sagen, dass ich auch relativ viel einnehme dafür, dass ich jetzt nur zwei oder anderthalb Tage die Woche in der Praxis bin, durch mein Gruppenbehandeln, Dasein, die ja viel höherwertig bepunktet werden, würde ich jetzt dieses Jahr, wenn ich so weiterarbeite, was ja ein bisschen mehr ist als geplant, wegen diesem Modell, dass wir viele Punkte sammeln müssen, würde ich ungefähr auf einen Gesamtumsatz von bis zu 95.000 Euro kommen mit meinem Aufwand, wo dann eben die 10.000 Euro abkommen und jegliche Kosten, Miete, sind dann nochmal irgendwie 5.000 Euro oder so, Möbel und so weiter. Und dann ist das irgendwann ein Gesamtprozentsatz, der eben abgeht. Und wenn ich das erreiche, dann fand ich das sozusagen für mich sehr gut. Und Janine war auch damit zufrieden mit dem Betrag. Und wir haben auch gesagt, dass wir das in der Zeit auch nochmal evaluieren. In beide Richtungen, verdiene ich mehr, gebe ich mehr, verdiene ich weniger, ist das zu viel für mich. Aber das war so jetzt das, was ich mir ausgedacht habe und zufrieden war.
Ich habe sehr viel im Podcast versucht, Leuten Zahlen zu entlocken und es ist mir noch nicht so gut geglückt. Ich finde es aber total toll, sich es wirklich mal so ganz transparent zu machen, wie viel kann man mit einem Kassensitz denn so verdienen. Und deswegen haben wir uns auch heute dazu entschieden, wirklich hier Zahlen zu teilen. Genau, die Gruppentherapie ist halt total attraktiv finanziell, würde ich sagen. Und natürlich auch von der Versorgung her total attraktiv. Und dann ist es so, dass ich mache ja vor allem Einzel, ich mache nur eine Gruppe mittlerweile und ich mache im Einzel, ich würde sagen, ich arbeite so ein bisschen mehr als halbtags und habe so im Schnitt 6.000 Euro Umsatz im Monat. Umsatz bedeutet eben nicht zu versteuernder Gewinn oder sowas, sondern wirklich, was kommt jetzt rein vor allen Abzügen. Und das finde ich auch nochmal ganz interessant, das wollte ich auch gerne mit euch teilen. Wenn man mit den mit seinem Steuerberater oder Beraterin mal so eine Bilanzierung macht, dann sagen die einem ja auch ganz gern, wenn es jetzt so spezialisierte Steuerberater sind für eine Berufsgruppe, was die Berufsgruppe so im Schnitt an zu versteuerndem Gewinn so macht und solche Sachen. Und das hat mein Steuerberater mit mir gemacht und hat mir eben gesagt, die meisten TherapeutInnen, die schon eine Weile im Geschäft sind, haben so zwischen 60% und 70% zu versteuernden Umsatz dann nachdem die ersten Kosten eben abgezogen sind. Und also zu versteuernde Beträge wäre dann ungefähr so 60-70% von dem, was ihr erwirtschaftet. Eher Richtung 70% am Anfang, eher Richtung 60%, weil man da eben noch den Kassensitz abzahlt und so weiter. Also könnt ihr euch so ein bisschen ausrechnen, wenn ihr 4 bis 5 Therapiestunden am Morgen quasi unterbringen könnt, dann habt ihr so plus minus mit den Ausfällen und so 6.000 Euro Umsatz, mehr oder weniger.
Ja, ich kann vielleicht auch nochmal dazu sagen, weil so eine Zahl muss natürlich in Relation gesetzt werden.
Gerne.
Sonst ist das irgendwie auch irritierend. Also bei mir wären das jetzt an Umsatz knapp 8.000 im Monat. Und das kommt eben so zustande, dass ich 4 Gruppen habe und bis zu 4 Einzel machen pro Woche. Das schafft man an anderthalb Tagen. Und wenn eine Gruppe im Schnitt 500 Euro pro Sitzung einbringt, dann kommt man eben schnell auf solche Beträge, genau.
Das schafft man an anderthalb Tagen, wenn man sehr fleißig ist und sehr lange in der Praxis bleibt. Weil, das muss man ja auch dazu sagen, es gibt ja nicht nur die reine Therapiezeit, es gibt ja Vor- und Nachbereitung, Gruppen, Doku und ab, also dann im Programm jeden Einzelnen anklicken und abrechnen und so. Das dauert auch immer noch ein bisschen. Also wie lange bist du da an deinen Tagen? Vielleicht magst du das
sagen. Ja, also bis 8 oder 9 bin ich schon dann in den beiden Tagen oft da. Genau, muss man dazu sagen.
Du kommst um 8 auch.
Genau, ich kam auch früh. Ich habe eben noch keine Kinder. Kann mir das mir auch erlauben, manche Tage länger zu arbeiten. Und ich arbeite ja sonst auch in der Uni sehr flexibel und kann auch mal sowas wie Orga einfach mit dorthin nehmen oder so. Das muss man natürlich auch fairerweise dazu sagen.
Genau, also rechnet euch, ich würde sogar sagen, so ungefähr 20%. Wenn ihr eine gute Routine habt, dann kommt es vielleicht hin. Davor ist es sogar mehr, 20% zusätzliche Arbeitszeit ein zu den PatientInnen, die ihr sehen wollt. Und wenn ihr das mal ausrechnet, also ich habe das vor kurzem mal spaßeshalber gemacht, sagen wir mal, ihr seht 20 PatientInnen im Einzel und habt pro Patient, rechnet ihr 15 Minuten die Woche, die ihr noch irgendwie investiert an Vor- oder Nachbereitung oder Anträge schreiben oder so, dann sind das auch 6 Stunden. Deswegen unterschätzt den bürokratischen Aufwand nicht, ist auch noch mein Tipp. Nicht alles voll knallen mit Patienten, sondern habt ihr echt lange, lange Arbeitstage. Ganz kurz noch zur Anstellung, dazu können wir ja leider gar nicht so viel sagen, aber wahrscheinlich werde ich die Kerstin dazu noch mal ganz kurz interviewen, weil oft, wenn man in einem Anstellungssetting arbeitet, dann wundert man sich darüber, dass so geringe Anteile der Einnahmen weitergegeben werden. Und eine Anstellung verhält sich einfach ganz anders. Till muss ja jetzt seine ganzen Sozialabgaben und Steuern selber zahlen. Und wenn er ausfällt oder krank wird, dann generiert er keine Einnahmen. Aber dann habe ich auch keine Ausgaben mit ihm sozusagen. Also es ist alles, das ganze Risiko liegt bei dir selbst, gell? Und aber auch mehr Einnahmen sozusagen. Und wenn jemand einen einstellt, dann hat man halt das Risiko der Ausfälle. Man bezahlt Urlaubszeiten und Krankheitstage. Ja, es gibt oft so eine Modelle, wo Leute erstmal so ein sicheres Grundeinkommen in Anführungszeichen haben und dann noch über Performance sozusagen das Einkommen verbessern können. Und so ein Modell zum Beispiel hätte ich mir jetzt gar nicht mit dir vorstellen können. Es hätte auch irgendwie nicht die gleiche Dynamik erzeugt. Also wir sind ja sehr gleichwertig in alles reingestartet, jetzt auch in die Praxisgemeinschaft, die zu gründen und so weiter. Ich habe immer das Gefühl, sozusagen, wir machen das zusammen und es hat mich auch sehr entlastet. Ich habe das Gefühl, der Kassensitz ist jetzt sozusagen unser gemeinsames Baby und du sorgst dich da genauso drum wie ich. Und ich glaube, das ist eben einfach in einem Anstellungsverhältnis anders. Ja.
Absolut, denke ich auch. Also ich glaube auch, da geht es vor allem um eine Geschmackssache. Wie möchte man das Zusammenarbeiten haben? Neben dem, dass natürlich die Einkommensverteilung dann sich unterscheidet und die Risikoverteilung, das ist einfach ein ganz anderes Paket. Es ist einfach eine andere Situation und dann muss man auch vieles anderes denken, glaube ich. Und da, ja, da haben wir ja Glück gehabt, dass wir das für uns beide klar war von Anfang an, dass wir das eigentlich so, wie es jetzt ist, möchten.
Gibt es was, was du den Kolleginnen, die jetzt gerade fertig approbiert sind, die sich dafür interessieren, einen Kassensitz vielleicht zu übernehmen und den auch zu teilen, noch mitgeben möchtest?
Ja, also abschließend auf jeden Fall denke ich, auch unabhängig vom Kassensitz, also generell dieses Niederlassen. Ich sage deswegen auch unabhängig davon, weil ich ja die anderen KollegInnen bei uns in der Praxis beobachte, die nur privat abrechnen oder Kostenerstattung machen. Das funktioniert bei allen am Ende irgendwie. Es ist möglich. Und wenn man den Schritt wagt, ich weiß, dass viele KollegInnen da ja Berührungsängste haben, weil das eben eine Freiberuflichkeit ist, irgendwie ein gewisses Risiko und man da irgendwie Durststrecken hat. Das aber doch bei allen klappt.
Ja.
Sowohl mit Kassensitz als auch privat. Mit Kassensitz hat man vielleicht nochmal ein paar mehr Möglichkeiten, gerade was Gruppen angeht. Jetzt in meinem Fall, das ist schwierig mit Privatabrechnung. Insgesamt klappt das und am Ende steht man eigentlich gut da. Also jetzt auch bei mir, ich bin ja in einem prekären Umstand an der Uni, klassisch in befristeten Arbeitsverträgen, in arbeitete ideologisch sozusagen und bin existenziell total abgesichert jetzt durch diese Nebenberuflichkeit. Das ist eine existenzielle Sache, die natürlich gut ist. Und dann wissen wir auch, wenn man empirisch das anguckt, dass Freiberuflichkeit zu einem längeren Leben führt.
Oh. Ich
schätze mal durch Selbstwirksamkeit und Flexibilität, aber das ist so. Und ja, damit will ich eigentlich nur sagen, dass es natürlich ein schönes Gefühl ist, freiberuflich zu arbeiten. Und das kann ich ja wirklich nun sagen, weil ich beides tue und ich beide Jobs sehr liebe, aber ich merke schon diese Eigenständigkeiten, das freie Arbeiten, dass das nochmal ein ganz anderes Gefühl ist und jede Mühe, die wir aufgebracht haben, wert ist.
Oh, hast du sehr schön gesagt und das kann ich genauso unterschreiben. Und das mit dem längeren Leben wusste ich noch gar nicht. Das werde ich gleich, wenn ich nach Hause komme, meinem Partner erzählen. Der wird sich sehr freuen. Hat er mich noch länger an der Backe. Ja, vielen Dank, Till. Das war super. Schön mit dir nochmals so, ich habe gemerkt, ich habe es auch nochmal Revue passieren lassen, so die letzten anderthalb Jahre. Boah, das ist eigentlich auch wenig Zeit für so viele verschiedene Etappen.
Ja, es war auch schon ein bisschen mehr, glaube ich, anderthalb Jahre, aber ja, anderthalb Jahre läuft es jetzt fast schon ganz aktiv. Da war ja schon ein Vorlauf.
Stimmt.
Und wir behandeln schon, also ich behandle schon knapp über einem Jahr mit bei dir.
Ja, und dann, wenn wir jetzt das Jobsharing anmelden, haben wir in 10 Jahren unseren nächsten halben Kassensitz.
Das ist ein guter Abschluss, ja, das stimmt. Ja. Diese sogenannte Vinkulierung, wie die das nennen, was auch immer dieses Wort bedeutet, verschwindet nach 10 Jahren, sodass, wenn wir das 10 Jahre aufrechterhalten, ich die gleichen Versorgungsauftrag dann erhalte, wie du hast. Und das wäre dann eben ein halber Versorgungsauftrag. Und
behandeln wir dann 120 PatientInnen?
Nicht zu zweit, aber insgesamt bestimmt,
insgesamt
ja.
Insgesamt bestimmt, das wäre toll. Aber dann stellen wir jemanden an, okay?
Genau, Anstellung, freiberuflich, da holen wir ihn rein, wer das möchte.
Abgemacht. Dann mach's gut und ihr auch, macht's gut.
Dankeschön.
Bis tschüss. Bald, tschüss. Unsere Take-Home-Messages heute. Und zwar in aller Kürze und Würze. Die Niederlassung ist definitiv machbar. Kooperationen und Zusammenschlüsse, die senken die Hürden. Die Gruppenpsychotherapie erhöht natürlich die Versorgung und auch euren Umsatz. Dann solltet ihr am Anfang über den Cashflow nachdenken, der die ersten Monate erstmal eng ist. Wenn ihr tilgungsfreie Kreditstarts wählt, dann erzeugt ihr erstmal Zinsen ohne Tilgung. Das ist nicht so ideal. Also wenn ihr irgendwie könnt, tilgt einfach direkt von Anfang an. Und steuerliche Absetzbarkeit ist möglich, also den Kassensitz abzusetzen, wenn ihr eine dokumentierte Übernahme von Patientinnen und Praxisgütern habt. Also prüft das auf jeden Fall. Und je nach Kaufpreis lohnt sich natürlich generell auch eine Vertragsprüfung vor einem Kassensitzkauf. Alle anderen Ressourcen findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse und fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Tschüss! Das war Lost in Approbation, der Service-Podcast für interessierte Neuapprobierte. Dies ist ein Projekt des DGVT-Berufsverbands.
Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Hört nächstes Mal wieder rein, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg nach Orientierung nach der Approbation machen. Ich bin Janine Narrock und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.